und die Selbstkontrollefähigkeiten, die wir haben, die verhindern eben diesen Abbruch. Aber wenn die vorher schon durch andere Sachen angezapft werden, ne, wenn die Probleme, die auftreten, immer mehr werden, dann ist diese Ressource irgendwann erschöpft.
Jede Läuferin und jeder Läufer fürchtet diese drei Buchstaben. DNF. Did not finish. Ein Rennabbruch fühlt sich im ersten Moment an wie die größte Niederlage. Aber was passiert da eigentlich physiologisch und mental in unserem Körper, wenn plötzlich nichts mehr geht? Ist ein DNF reine Kopfsache, versagt die Energiebereitstellung oder stecken meistens andere Ursachen dahinter? Genau das klären wir in dieser Podcast-Folge mit unserem Experten und Sportwissenschaftler Dr. Matthias Weipert von der Uni Rostock. Er erforscht Ermüdungsprozesse und die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit und ist auch selbst erfolgreicher Läufer. Mit ihm analysieren wir die häufigsten Gründe für Laufabbrüche, insbesondere im Marathon. Du erfährst, wie du die Signale deines Körpers richtig deutest, um dein Rennen gesund zu finishen und wie du die größten Risiken schon in der Wettkampfvorbereitung beseitigst. Hier spricht Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Lauschen. Guten Morgen und willkommen zurück, Matthias. Wie geht's dir? Ist es bei euch im Norden auch so heiß wie bei uns gerade?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich, als ich heute Morgen aus der Tür getreten bin und aufs Fahrrad steigen wollte, war das schon sehr, sehr warm. Mhm. Normalerweise hat man ja morgens immer so ein bisschen kühle Temperaturen, aber es scheint wirklich ein hochsommerlicher Tag zu werden heute.
Absolut. Es ist so schwül leider draußen, so bei uns zumindest auch in Berlin, steht es natürlich immer noch ein bisschen mehr in der Stadt. Aber ey, dieses schwüle Wetter, das ist wirklich mein Hasswetter fürs Laufen auch.
Ja, tatsächlich, fürs Laufen ist es etwas, was einen dann doch so ein bisschen abhält oder man kommt nicht so in die Intensitätsbereiche, die man will. Wahrscheinlich einfach auch ein kleiner Schutzmechanismus, ne?
Auch wahr.
Der da so ein bisschen schon greift.
Ja, also ich glaube, heute wird es bei mir keine Runde mehr. Vielleicht eher ein bisschen Krafttraining für zu Hause. Ist auch nicht schlecht.
Und auch mal genau, solange man nicht in unter Hitzebedingungen performen muss, kann man sich das auch leisten. Ansonsten sollte man natürlich vielleicht ein bisschen sich auch darauf vorbereiten und
richtig
unter Hitze trainieren oder entsprechende Zeit sich geben, auch für die Anpassung.
Ja.
Genau, ansonsten kann man da ruhig auf sein Gefühl hören und dann entsprechend andere Belastungen machen oder auch mal
genau.
Ein bisschen Pause.
Richtig. Oder ganz spät abends oder ganz früh morgens versuchen, die Trainingseinheiten zu absolvieren. Du warst doch auch bei der Adidas Runners Night vor kurzem, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie lief's da? Wie war da so das Wetter für dich?
Wir hatten, glaube ich, wettermäßig wirklich Glück. Es war Anfang der Woche noch deutlich heißer angesagt an dem Tag oder für diesen Tag. Dann war es so, dass, glaube ich, der Vormittag bis in den frühen Nachmittag hinein sogar ordentlich Regen war, sodass die Temperaturen eigentlich erträglich waren. Tatsächlich war es aber dann abends, so während des Rennens hat man schon gemerkt, dass dann auch so ein bisschen die Hitze auch ein wenig gekickt hat. Aber grundsätzlich muss man sagen, für den 10-Kilometer-Lauf waren die Bedingungen echt noch sehr, sehr gut. Es war eine tolle Stimmung an der Strecke in Berlin. Ich war da sehr begeistert von und wir hatten wirklich eigentlich ein gutes Rennen. Ich hatte mir vor eigentlich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, so ein bisschen ad acta gelegt, weil einfach die letzten Wochen waren arbeitsmäßig recht stressig und auch die unmittelbare Vorbereitung waren jetzt nicht so optimal, aber am Ende lief es dann doch für mich ganz gut. Am Ende stand noch eine 33 vorne.
Wupp, sehr gut.
War dann ganz okay doch.
Cool. Ja, auf jeden Fall eine Leistung. Chapeau an der Stelle. Auch gerade, ne, wenn man wenn dann die Hitze irgendwann auch kickt, weiß man ja auch immer nicht genau. Ich finde, das Wetter macht viel aus bei so einem Race. Wobei man natürlich sagen kann, bei 10 Kilometern, da kann man sich immer noch ganz gut durchbeißen. Ne? Das ist dann ein bisschen dankbarer, als wenn man jetzt vielleicht den Marathon oder so bei schlechten Wetterbedingungen laufen muss.
Ja. Definitiv. Und 10er geht dann an der Stelle immer noch.
Ja.
Den kriegt man nicht auch meist ganz gut hin, ohne dass man irgendwie sich versorgen muss zwischendurch.
Ja, stimmt.
Das ist dann eher hinderlich, ja.
Ja. Hast du irgendwelche Laufabbrüche zufällig gesehen oder war das jetzt gerade auch bei den 10 Kilometern nicht so der Fall? Weil weiß man ja auch, dass da wahrscheinlich nicht ganz so viele passieren wie bei längeren Wettkämpfen.
Ja, nee, ich selbst habe davon nicht viel mitbekommen, aber im Wettkampf selbst ist man ja meist auch in so einem Tunnel. Ja. Und alle die Freunde und Bekannte, die auch mit am Start waren, die konnte ich dann im Ziel auch wieder begrüßen.
Sehr gut.
Insofern war das zumindest in der unmittelbaren Bubble ganz gut. Also sind alle durchgekommen. Genau, und die Bedingungen waren eigentlich soweit auch okay. Ich glaube, bei den kürzeren Läufen, da sind wir schon so ein bisschen vielleicht beim Thema, ist gar nicht so sehr dieses DNF dann ein Problem, sondern eher so die Geschichte, dass sie gar nicht erst an den Start gehen, ne, bei den kürzeren Belastungen, weil irgendwelche anderen Sachen auftreten.
Aber ja. Ja,
nichts vorwegnehmen.
Ja, kein Spoiler an der Stelle, aber wird spannend, glaube ich, gleich, wenn wir drauf eingehen. Ja, letztes Mal haben wir über Fatigue gesprochen, auch eine sehr empfehlenswerte Folge, die werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken, hat auch ganz gut in die Halbmarathonsaison gepasst und ja, jetzt sind wir zurück mit einer neuen Folge, die vielleicht ganz gut in die Marathonsaison passt. Wir wollen heute anknüpfen auch an das Thema und nochmal ein bisschen über die Ermüdung hinausdenken und zwar über den Worst Case sprechen, der also wirklich für viele LäuferInnen auch so, ne, so das Schreckensszenario ist, wenn zum Beispiel die Ermüdung zu groß wird und es zu einem Laufabbruch kommt. Oder auch, wie du schon angesprochen hast, im Laufjargon der DNF, also Did Not Finish, so wird es ja auch häufig genannt. Ja, da gibt es ja vielfältige Gründe für. Dazu zählen natürlich auch akute Verletzungen, über die wollen wir heute ja, also die wollen wir ein bisschen ausklammern natürlich, weil ja, da vielleicht dann auch, wie komplex kann das sein? Das ist dann meistens ein klarer Fall, warum es zu dem Abbruch kam. Aber genau, wir wollen uns mal generell die gesamte Bandbreite an Gründen anschauen, die da auch zu einem Did Not Finish führen können. Wenn wir bei der Fatigue vielleicht mal bleiben, wenn wir die zu Ende denken sozusagen, also diese physiologische Ermüdung, über die wir letztes Mal gesprochen haben, die kann ja sicherlich auch zu einem DNF führen, oder? Wie, ab welchem Punkt passiert sowas? Wie kann man sich das vorstellen als so fortlaufende, ja, als fortlaufenden Prozess?
Da gibt es jetzt so kein richtiges Modell, was das tatsächlich final beschreiben kann, weil wir haben das ja bei dem Thema Fatigue besprochen. Es ist immer, also allein dieser Zustand der Erschöpfung oder Ermüdung ist ja ein sehr multidimensionales Konstrukt, das beeinflusst wird von neuromuskulären Veränderungen unter Ermüdungsbedingungen. Aber eben auch dieser wahrgenommenen Erschöpfung. Und das ist immer so ein Zusammenspiel, was dann vielleicht im Worst Case tatsächlich dazu führen kann, dass man abbricht, eine Belastung und nicht nur runterreguliert. Tatsächlich gibt es verschiedene Modelle, die ja diese Belastungsregulation adressieren. Viele können aus meiner Sicht so, wenn man sie sehr eng auslegt, gar nicht so sehr bestimmte Phänomene final greifen. Also es gibt, das war ja in der Vergangenheit oft auch diskutiert, dieses Modell des Central Governors von Tim Noakes aus Südafrika, der da mal so ein bisschen dieses Modell sehr lange weiterentwickelt hat und was aber durchaus auch in der Zwischenzeit in die Kritik geraten ist. Da geht es ja darum, dass das Gehirn letztendlich so als leistungsbegrenzender Faktor auftritt und final sozusagen als Schutzmechanismus die Belastung unbewusst runterreguliert. Also man kann am Ende gar nicht mehr so viel machen. Es integriert natürlich, das Gehirn integriert natürlich verschiedene periphere Aspekte wie Schmerzwahrnehmung, wie metabolische Veränderungen. Aber dann kommt es sozusagen unbewusst zu einer Runterregulation des neuronalen Drives an die Muskulatur, also motorische Einheiten werden nicht mehr in dem Maße rekrutiert und dadurch wird letztendlich die Kraftproduktion runterreguliert und damit auch die Laufgeschwindigkeit. Und das ist so ein unbewusster Mechanismus, den er da beschreibt, diese sogenannte zentrale Schaltstelle, die dann letztendlich dafür sorgt, dass wir nicht in kritische Grenzbereiche kommen. Es geht immer darum, die Homöostase, also das Fließgleichgewicht des Körpers aufrechtzuerhalten und nicht in kritische Bereiche zu kommen. Dann kam so ein bisschen danach, kam dann Marcora, ein italienischer Forscher, der in England forscht, der hat das sogenannte biopsychologische Modell entwickelt und er sagt ganz klar, wir brauchen sozusagen diesen Central Governor nicht als Erklärungsmodell für Laufabbrüche oder für eine Regulation der Geschwindigkeiten, sondern es ist eigentlich am Ende immer ein bewusster Entscheidungsprozess, der sich zusammensetzt aus der Abwägung motivationaler Gründe und des Anstrengungserlebens. Also dieser RPE oder Rating of Perceived Exertion ist so ein ganz entscheidender Faktor, den er dort beschreibt, und im Zusammenspiel oder in der Balance sozusagen aus motivationalen Gründen wird dann eben bewusst entschieden, ich reguliere runter oder ich mache eben weiter. So, das sind so vielleicht zwei Positionen, die sich so ein bisschen gegenüberstanden, wo es auch ein bisschen ideologisch wurde und eigentlich diese ganze ideologische Diskussion aufgelöst, dann haben wir eigentlich dann, oder hat dann auch ein Kollege mit dem Modell, sozusagen mit dem methodischen Modell, Framework zu Fatigue und Human Performance, wo eigentlich viele andere Sachen auch natürlich immer eine Rolle spielen und eigentlich dann auch bestimmte Anforderungssituationen erklären können, warum das sozusagen runterreguliert wird, was eben neuromuskuläre Phänomene, die sogenannte Performance-Fatigue, umfasst, aber eben auch die Passiv-Fatigue, also die wahrgenommene subjektive Erschöpfung, die natürlich dann auch sehr, sehr relevant wird. Im Bereich Ultramarathon hat Millet und Kollegen haben das mit dem sogenannten Flush-Model auch nochmal erklärt. Auch das ist so ein Ansatz, der sowohl neuromuskuläre Ermüdungsphänomene integriert, als auch Aspekte sozusagen des Central Governor und des biopsychologischen Modells von Macora. Also verschiedene Modelle, die versuchen, das Ganze zu fassen. Und man darf eben nicht vergessen, dass es natürlich auch abhängig von der Streckenlänge und damit auch von der Intensität auch unterschiedliche Ursachen natürlich geben kann. In dem einen Bereich wären vielleicht, ich sage jetzt mal, subjektive Abwägungsprozesse relevanter, gerade wenn wir vielleicht an längere Strecken denken. Und bei kürzeren, intensiven Belastungen sind eben neuromuskuläre Phänomene, die dazu führen, dass eben die Kraftproduktion am Muskel eingeschränkt ist, dass der neuronale Drive sozusagen an die Muskulatur sich verändert, dafür verantwortlich, dass eben die Belastung vielleicht abgebrochen wird im Worst Case oder dass zumindest die Belastung reguliert wird. So, und das vielleicht ein Modell, was von Veronika Brandstätter und Schüler 2013 so ein bisschen promotet wurde, ist ein sportpsychologisches Modell. Ich bin jetzt kein Sportpsychologe. Aber man kann es ganz gut greifen. Das ist das Modell der Handlungskrise oder Action Crisis. Und die beschreiben im Prinzip diesen Prozess der Ablösung von so einem Ziel. Ne? Also ich möchte diesen Marathon beispielsweise finishen, jetzt bezogen auf so ein Rennen. Die Ablösung von diesem Ziel, also ich höre auf oder ich laufe eben nicht so schnell, wie ich es mir vorgenommen habe, auch als einen kontinuierlichen Prozess. Also wir haben sozusagen immer wieder Rückschritte in dieser Zielerreichung, es gibt Probleme und ich fange dann sozusagen an, auch mein Mindset zu verändern von einem eher implementativen Mindset. Das heißt also, da geht es ja primär darum zu schauen, wie komme ich an dieses Ziel, dieses Wie ist dann relevant und da wird die ganze Aufmerksamkeit hingelenkt, eher hin zu einem deliberativen Mindset. Also ich verhandle mit mir selbst, ist das jetzt wirklich das Ziel noch so wichtig für mich in der Balance der Kosten, die das mit sich bringt. Also ich habe ein hohes Anstrengungserleben. Ich merke, dass meine Zwischenzeiten nicht mehr die sind, die ich mir vorgenommen habe. Und es tut alles irgendwie weh. Ne? Also will ich jetzt wirklich, also was muss ich mir das jetzt noch antun? Mhm. So, ne? Das ist jetzt die Frage, die dann man sich stellt, also das Mindset verändert sich eher von diesem, wie setze ich es am besten um, dann ist diese Zielerreichung jetzt für mich noch wirklich es wert oder löse ich mich sozusagen von diesem Ziel ab? Und dieses Modell der Handlungskrise kann das eben auch, glaube ich, ganz gut beschreiben, gerade bei den länger dauernden Belastungen. Mhm. Ja. Genau, also sehr komplex und wie, was jetzt im Einzelnen sozusagen dazu führt, ist, glaube ich, wirklich immer abhängig von der Art der Belastung. Es spielen, wie gesagt, motivationale Aspekte eine Rolle. Auch was habe ich sozusagen vorher reingegeben im Trainingsprozess? Was habe ich sozusagen investiert, auch vielleicht an Geld für so einen Wettkampf? Ne? Ist das jetzt der 5-Kilometer-Lauf für 20 Euro vor Ort oder ist das eben eine Marathonreise nach New York oder Tokio, die dann mehrere tausend Euro kostet und auch wo die Vorbereitung natürlich eine andere ist. Ne? Und mit welcher Motivation gehe ich überhaupt an solche Läufe ran? Ist das eher so für mich dieser soziale Aspekt oder bin ich wirklich so leistungsorientiert? Also viele Sachen, die eine Rolle spielen und auch auf physiologischer Ebene ist es dann natürlich auch mitunter schwer zu schwer zu untersuchen. Ist jetzt wirklich, sage ich mal, neuromuskuläre Ermüdung der begrenzende Faktor in einer Endspurtsituation oder in so einem Rennen? Genau, also das ist dann einfach untersuchungsmethodisch auch gar nicht so leicht zu greifen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, kein Problem, war ja spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so leicht zu untersuchen ist, besonders wenn sich die ProbandInnen selber nicht so bewusst sind dann, ne? Warum es jetzt zu dem Laufabbruch kam, plus unter welchen Bedingungen schaut man sich das überhaupt an? Kann man das in einem Wettkampf überhaupt abbilden? Wahrscheinlich nicht. Es muss ja im Labor dann eher untersucht werden. Und es ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Situation, oder? Als wenn Leute bei einem Wettkampf teilnehmen.
Genau, also wenn ich jetzt wirklich mir die physiologischen Ursachen für Ermüdung und dann vielleicht, am Ende ist es immer ein Wechselspiel, ne? Wenn man sagt, okay, also die Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur ist eingeschränkt aufgrund von hohem metabolischen Stress, zum Beispiel bei sehr intensiven Mittelzeit-Ausdauerbelastung, dann wirkt das natürlich auf die wahrgenommene Anstrengung. Die ist sehr, sehr hoch. Wenn ich dann vielleicht noch Zwischenzeiten habe, dann ist es vielleicht auch ein bewusster Prozess, aber ich selbst habe es auch schon erlebt, dass ich sage, so dieser bewusste Prozess, wo man vorher zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Modell sehr eng auslegt, ne, das biopsychosoziale oder biopsychologische Modell von Marcora, was eben sagt, also Anstrengungserleben ist ein wichtiger Fakt, das ist dann einfach zu hoch und die Motivation ist vielleicht nicht mehr da, dass ich dann regel ich runter. Aber es gibt ja auch Situationen, die man sich vorstellen kann, wo eben die Anstrengungsbereitschaft, die Anstrengungstoleranz maximal ist. Also vielleicht so ein 1500 Meter olympisches Finale, wenn man sich vorstellt, die Leute sind hochbelastungstolerant und anstrengungsbereit und sie haben eine riesige Motivation, wenn es um zum Beispiel eine olympische Medaille geht. So, und wenn man dieses Modell sehr eng auslegt, dann würde das vielleicht das gar nicht so sehr erklären, warum es zum Beispiel zu einer Runterregulation der Geschwindigkeit im Endspurt, was auch immer, kommt, sondern da sind dann tatsächlich aus meiner Sicht eher wirklich handfeste physiologische Gründe dafür verantwortlich, dass eben die Laufgeschwindigkeit runterreguliert wird. Also wir sprechen jetzt an der Stelle nicht von DNF, die laufen dann in der Regel ja trotzdem durch. Aber es geht ja auch um sozusagen Belastungsregulation und DNF ist sozusagen nachher der Endpoint vielleicht. Genau, also wenn man dann in so einem Fall untersuchen möchte, ist das wirklich neuromuskulär die Ursache auf physiologischer Ebene, dann wird es eben schwierig zu untersuchen. Ich müsste also sozusagen in dem Moment der Runterregulation oder des Abbruchs untersuchen, wie ist es zum Beispiel mit der willkürlichen Aktivierungsfähigkeit der Muskulatur. Wie sind sozusagen die muskulären Verhältnisse? Also das kann man natürlich mit neurophysiologischen Messmethoden grundsätzlich relativ gut abbilden und auch schauen sozusagen, auf welcher Ebene des motorischen Systems liegen die Einschränkungen. Ist es eher muskulär? Ist das sozusagen auf spinaler oder sogar auch auf supraspinaler Ebene, also im zentralen Nervensystem, kortikal. Aber man müsste natürlich in dem Moment mit entsprechenden sehr umfangreichen Techniken, Stimulationstechniken, EMG, Dynamometrie dort rein. Und das kann man natürlich nicht. Man kann das im Labor machen, aber da ist wieder die Frage, schaffe ich das, die Probanden eben in eine so hohe Motivationslage zu bekommen? Sind sie wirklich so 100% oder 120% anstrengungsbereit? Das ist also dieser Trade-off, den ich habe. Ne? Labor, da kann ich alles messen, was ich will, aber ich habe nicht diese ökologisch valide Situation wie in einem Rennen. Und deshalb ist es sehr schwierig, die tatsächlich zugrunde liegenden Mechanismen so eindeutig zu benennen. Am Ende ist es ja bei vielen Langzeitausdauerbelastungen tatsächlich so, es ist schon ein gewisser bewusster Entscheidungsprozess, außer ich komme jetzt wirklich in medizinisch relevante Grenzbereiche, wenn wir zum Beispiel an Hitze, Stress oder Erschöpfung denken, dann ist es vielleicht dann auch weniger unbewusst, aber ansonsten ist es ja schon meist so, dass es dann doch, und das würde wieder diesem biopsychologischen Modell von Marcora entsprechen, ein recht bewusster Prozess, der dazu führt, ich breche ab. Ne, und dieser Prozess, der wird eben auch durch das Action-Crisis-Modell und Handlungskrisenmodell von Brandstätter und Schüler eben auch ganz gut beschrieben. Also das diese Abwägungsprozesse, die dann eben auch stattfinden.
Mhm. Okay. Ja. Also es ist nicht ganz leicht, am Ende dann immer rauszufinden, woran es gelegen hat. Trotzdem würde mich mal interessieren, hat man sich das statistisch oder sportwissenschaftlich generell mal angeschaut? Hat man da Daten, was so die häufigsten Gründe für Laufabbrüche sind? Gerne auch schon mal bezogen auf die unterschiedlichen Distanzen, weil ich kann mir gut vorstellen, hast du ja auch schon angedeutet, dass es da Unterschiede gibt, dass auf den langen Distanzen die Gründe häufig anders sind als auf den Kurzdistanzen.
Also ich habe jetzt nicht wirklich was gefunden, was so für die Mittelstrecken repräsentativ wäre. Also eine Statistik ist, glaube ich, da an der Stelle auch schwer zu finden. Also ich habe es jedenfalls nicht gefunden, wenn man dann so in diese klassischen auch breitensportliche dann Veranstaltungen geht, ab 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon oder Ultradistanzen, dann findet man schon etwas. Und da kann man natürlich auch, wenn man jetzt Laufabbruch ein bisschen weiter fasst, also auch sagt, auch das Nicht-Antreten trotz Anmeldung spielt damit rein, dann sieht man schon, ich sage jetzt mal so, unterschiedliche Tendenzen für das Did Not Start, also geht gar nicht erst trotz Anmeldung an den Start, und DNF, also geht an den Start, aber finisht nicht. Da gibt es so wieder oder gegenläufige Tendenzen. Und zwar ist es so, dass gerade bei diesen Did Not Start, also da haben wir die höchsten Raten bei 5 und 10 Kilometer Läufen mit abnehmender Tendenz Richtung Ultramarathon. Also da haben wir dann eben auch als Ursachen vielleicht eine geringe finanzielle Hürde, es kostet nicht so viel, auch eine mangelnde Verbindlichkeit, weil viele dieser Starter, die das bei diesen großen Rennen machen, ja eher so einen sozialen Charakter hat vielleicht, also Menschen, die nicht so regelmäßig auch wettkampforientiert laufen, aber sagen, ich will das irgendwie mal machen, meine Buddies rennen da irgendwie mit, und wir haben gesagt, das machen wir einfach an dem Wochenende. Das heißt, diese Verbindlichkeit jetzt, was so internalisierte Ziele angeht, ist gar nicht so hoch, sondern ist eher so dieser soziale Aspekt, vielleicht eher so hedonistische Gründe, und die werden dann schneller mal geskippt und sagt, okay, das ist jetzt, also diese Hürden sozusagen finanzieller Natur und auch vielleicht, was so diese Zielorientierung angeht, die sind nicht so hoch. Anders ist es dann, je länger die Distanz wird. Ich hatte das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, sind natürlich der Trainingsaufwand, der dahinter steht, auch generell die Motivation. Ultraläufer beispielsweise so als extrem auf der anderen Seite des Kontinuums sind oftmals sehr intrinsisch motiviert. Die sind gar nicht so sehr daran interessiert, irgendwie vielleicht auch Bestzeiten zu laufen oder sich irgendwie zu präsentieren, oder es geht ihnen auch gar nicht so sehr, zumindest während des Rennens, um diesen sozialen Aspekt, wobei, das will ich jetzt gar nicht auch ausschließen, auch da gibt es eine große Community, und so dieses Drumherum spielt ja auch eine große Rolle. Aber jetzt für die Motivation selbst, diesen Lauf zu absolvieren, sind oftmals so Dinge wie, ich möchte einfach vielleicht auch in so eine Art Grenzsituation kommen und schauen, was passiert dort mit mir, mit meinem Mindset, wie gehe ich damit um? Also auch sozusagen die Neugier auf das, was passiert mit mir selbst und mit meiner Psychologie vielleicht an der Stelle. Und das sind ja dann schon sehr, sehr internalisierte, also intrinsische Motivationen, die dort auch eine Rolle spielen, die sind dann eben deutlich weniger anfällig für solche Abbrüche. Und deswegen verändert sich sozusagen bei diesen Did-Not-Start-Raten das auch von kurzen Distanzen zu längeren, weil einfach natürlich der Typus sozusagen, der dort an den Start geht, einmal ein bisschen unterschiedlich ist. Aber auch das, was ich sozusagen investiere, beim Marathon wissen wir selbst, wir haben in der Regel, wenn ich das vernünftig mache, eine lange Vorbereitung, 12 bis 16 Wochen, die ganz spezifisch auf diesen Marathon ausgerichtet ist. Ich habe mich ein halbes oder ein Jahr vor angemeldet, habe noch einen Startplatz in Berlin ergattert über die Lotterie. Mhm. Das ist ja sowieso jetzt mittlerweile dann schon schwierig, überhaupt dort reinzukommen, wenn ich keine guten Zeiten stehen habe. Und habe viel Geld investiert, viel ins Training investiert. Und ich bin natürlich dann an der Stelle weniger bereit, das Ganze dann zu canceln an der Stelle, ne? Ja, das ist vielleicht so bei Did Not Start, dieses Phänomen, je kürzer die Strecke, umso eher treten Leute nicht an. Je länger die Strecke, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute antreten. Und wenn wir uns jetzt bei dem DNF das anschauen, das ist eher genau umgedreht. 5 bis 10 Kilometer kriegt man immer irgendwie hin. Da sind auch jetzt so akute Sachen nahezu vernachlässigbar. Nur vielleicht wirklich ganz akute medizinische Notfälle, wenn jetzt aber hier Vorerkrankungen sind, ich sage jetzt mal Herz-Kreislauf-Geschichten oder so. Aber da haben wir das ja in der Regel, dass auch jetzt Dinge, die vielleicht bei längeren Distanzen auftreten können, wie Dehydratation oder eine Hyponatremie, wie das bei langen Distanzen auch sein kann, also wirklich medizinische Gründe treten noch nicht so häufig auf. Und da haben wir also eine geringere Abbrecherrate bei kürzeren Distanzen, 5 bis 10 Kilometer, die liegt so unter 1% eigentlich. Und dann nimmt das so zu, 1 bis 2% beim Marathon, vielleicht auch mal 5%, beziehungsweise beim Halbmarathon dann so Pi mal Daumen 5% zwischen 10 und 2% so als Marge. Beim Ultramarathon 50 Kilometer bis 100 Kilometer ist das dann schon was anderes. Da haben wir 10 bis 25% Abbrecher tatsächlich und bei den 100 Meilen, also 160 Kilometer plus, 30 bis 50% Abbrecher. Wow. Und da haben wir natürlich dann auch Dinge, die was mit Ermüdung, mit Erschöpfung zu tun haben. Das ist der Mann mit dem Hammer sozusagen, dieser Glykogenmangel beim Marathon, der auch eine Rolle spielt natürlich. Das heißt nicht immer, dass ich abbreche, aber meist kommt es auf jeden Fall zu einer Temporeduktion, weil einfach die energetischen Prozesse dort sich dann eben verändern und nur bestimmte Laufgeschwindigkeiten zulassen. So, beim Ultramarathon haben wir dann, das beginnt auch schon beim Marathon, natürlich auch dieser gastrointestinale Stress, also Dinge, die dazu führen, dass Übelkeit da ist, dass Nahrung nicht mehr aufgenommen werden kann, dass Magenkrämpfe, Darmkrämpfe auftreten. Durchfall zum Beispiel, so eine Geschichten haben wir dann auch. Das hängt einfach auch mit der Physiologie dann tatsächlich sehr eng zusammen. Und bei diesen Ultradistanzen kommt dazu, dass wir Schlafentzug haben, ne? Dass wir also extreme Umweltbedingungen mitunter haben. Enge Zeitlimits, die von dem Veranstalter vorgesehen sind. Also auch diese kognitive Belastung über die Zeitdauer durch eben auch Schlafentzug, die dazu führen, dass eben viele auch dann oder die Abbruchraten, die Abbrecherraten deutlich höher sind.
Okay. War das jetzt vom Ranking her auch ungefähr so, dass dieser Mann mit dem Hammer oder Energiemangel wahrscheinlich auf Platz 1 ist, dann auf Platz 2 zum Beispiel die Gastro- oder die Magen-Darm-Beschwerden, oder war das noch nicht ganz gerankt oder ist das vielleicht auch gar nicht so entklauselt worden in den Studien?
Es gibt tatsächlich einige auch wissenschaftliche Studien, die sich mal wirklich angeschaut haben, was passiert da sozusagen beim Marathon, wobei die zum Teil auch schon alt sind. Also 80er Jahre gibt es Studien, die sich damit beschäftigt haben. Ja, so akute Verletzungen sind immer so ein Thema dann natürlich. Also es geht jetzt um Marathon, da habe ich eine Studie gefunden aus den 80er Jahren. Akute Verletzungen sind ein Problem. Dann, wie gesagt, diese Magen-Darm-Beschwerden sind so ein anderes Problem, was beim Marathon auftreten kann. Der Mann mit dem Hammer, dieser Energiemangel ist jetzt nicht unbedingt direkt dafür verantwortlich, dass man aufhört. Also man hat ja andere Energiequellen neben diesen Glykogenspeichern, die ermöglichen, dass wir trotzdem noch weiterlaufen können. In der Regel natürlich mit geringerer Geschwindigkeit. Wenn wir so primär nur auf den Fettstoffwechsel zurückgreifen, dann ist der natürlich, was die Intensität der Belastung angeht, begrenzt. Aber wir können theoretisch ja mehrere Marathonläufe mit unseren Fettreserven absolvieren, ohne dass wir Nahrung zu uns nehmen. Das ist dann eher so eine Frage der Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsregulation. Indirekt kann das natürlich zum Beispiel auf belastungsassoziierte Krämpfe wirken, ne? Dass ich einfach, dass das dann sozusagen dazu führt, dass ich abbrechen muss, dass die Lauftechnik leidet, dass ich dadurch auch orthopädische Probleme bekomme, die dazu führen, dass eben Schmerzen entstehen, dass ich abbrechen muss. Das ist so dann indirekt eher dafür verantwortlich. Oder da ist der Energiemangel indirekt dafür verantwortlich, dass ich dann abbreche. Aber so primär ist es nicht unbedingt der Mechanismus, der dazu führt, dass ich aufhöre, sondern es sind dann eben eher diese Abwägungsprozesse, die eine Rolle spielen, gastrointestinale Probleme, die auch natürlich ursächlich durch die Belastungsintensität und durch die Dauer hervorgerufen werden. Wir haben etwas, was nachher dann auch bei Hitzestress natürlich nochmal besonders eine Rolle spielt. Wir haben eine Blutverteilung, die natürlich primär darauf ausgelegt ist, die Laufgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben eine Blutverteilung, die dominant in die Extremitäten geht und weg von den Eingeweiden. Das führt eben auch dazu, dass die Durchblutung im Magen-Darm-Trakt vermindert ist und so stark reduziert ist, dass es da auch zu Problemen kommen kann, was zum Beispiel diese Darmbarriere angeht. Also die Durchlässigkeit des Darms nimmt zu. Das führt dazu, dass auch bestimmte Darmbakterien und beziehungsweise die Endotoxine von bestimmten Darmbakterien in den Blutkreislauf reingespült werden können. Und die haben dann so eine Entzündungsreaktion, die generalisiert sein kann und dann sich wie im extremsten Fall wie so eine Sepsis entwickeln kann. Es kann passieren, gerade wenn ich intensiv lange unter Hitzebedingungen laufe, dass wir dann in so einen Zustand der Hitzeerschöpfung kommen, die belastungsassoziiert ist. Also wir haben eine hohe endogene Wärmeproduktion, wir haben eine Blutumverteilung, die extrem ist, wir haben zusätzlich einen absoluten Volumenmangel durch Schwitzen und dann ist sozusagen kann das eben dazu kommen, dass diese Veränderungen im Magen-Darm-Trakt stattfinden, mit in der Folge dann auch mit einer generalisierten Entzündungsreaktion bis hin zum Organversagen. Also das sind dann die extremen Auswirkungen. Aber da kann man manchmal dann diesen Prozess auch gar nicht mehr aufhalten. Das ist ein echtes, schwerwiegendes medizinisches Problem, was unmittelbar dann auch medizinische Hilfe erforderlich macht und im besten Falle so schnell wie möglich dann auch, wenn das hitzebedingt ist, dann runterkühlen. Ne? Ja. Innerhalb der ersten 30 Minuten, wenn man das nicht schafft, geht diese Kaskade mitten da los und dann wird es auch selbst, wenn Menschen sozusagen im Krankenhaus sind, dann auch dramatisch. Ne? Okay. Also das wäre auch so ein Punkt, wo man wirklich ein bisschen vorsichtig sein muss.
Ja, so ein generell paar also Erste-Hilfe-Tipps wollen wir dann auch nochmal am Ende in den Praxistipps den Leuten mit an die Hand geben. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass Menschen vielleicht auch vorbereitet sind, wenn sie dann vor so einer Situation stehen, wo ein Laufabbruch wirklich medizinisch absolut notwendig ist. Darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Mir ist noch aufgefallen, dass bei diesen Gründen jetzt aber nicht zum Beispiel auch untersucht wurde, was so rein mentale Gründe waren, oder? Weil theoretisch, wenn man jetzt einen langen Marathon vor sich hat und irgendwie mental nicht einen guten Tag hat und das Gefühl hat, man packt jetzt einfach die letzten Kilometer nicht mehr, man bricht ab. Das kann ja auch theoretisch vorkommen. Je länger die Distanz wird, desto höher ist da wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit. Aber da gibt es jetzt keine Statistiken dazu, wie viel Prozent das so sind.
Ich habe es zumindest nicht gefunden. Man kann sich aber natürlich vorstellen, dass gerade je länger die Distanz wird, dass eben diese subjektiven Abwägungsprozesse eine höhere Rolle spielen. Ne? Also wir klammern jetzt mal wirklich akute Verletzungen aus. Wir klammern auch mal vielleicht aus diese Krämpfe oder orthopädische Probleme, die sich entwickeln können. Dann wird es oder ist es mit Sicherheit genau das. Also es ist immer dieser Abwägungsprozess, dieses Modell der Handlungskrise beschreibt das ja auch ganz gut. Es wird immer mehr mit sich selbst verhandelt. Ist diese Anstrengung, die ich erlebe, sind diese Symptome, die ich auch noch wahrnehme, wie Schmerz, wie der Mann mit dem Hammer. Ist es das alles noch wert, diesen Marathon zu finishen, weiterzumachen, um das ins Ziel zu bringen? Und da spielen natürlich so andere Faktoren auch eine Rolle, die motivationale Natur sind. Ne? Habe ich mir eine bestimmte Zeit vorgenommen oder will ich einfach nur finishen? Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, der dazu führen kann, dass ich eben auf der Strecke sage, ich bin weit weg von meinen avisierten Zwischenzeiten und ich habe schon eine Marathon-Bestzeit stehen. Es ging mir primär nur darum, meine Bestzeit zu verbessern und nicht darum, jetzt zu finishen. Ne? Also sozusagen diese motivationalen Aspekte, die spielen dann an der Stelle, glaube ich, auch eine große Rolle bei diesen Verhandlungen, die man mit sich selbst führt. Und ich habe jetzt nichts gefunden, aber am Ende ist es ja ein bewusster Prozess, der immer eine kognitive Evaluation voraussetzt, immer diese Kosten-Nutzen-Analyse. Und deswegen kann man ja schon relativ sicher sagen, das meiste ist wirklich dieses Verhandeln, das sind subjektive Gründe, die dazu führen, bei den längeren Strecken. Ja. Wirklich. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben, dass es tatsächlich eher dieser Abwägungsprozess ist, den man da selbst mit sich hat, ne, oder den man führt.
Also das Mentale schwingt da immer mit oder die Motivationsgründe sind da ein treibender Faktor, kann man sagen.
Ja. Genau, und da weiß man natürlich auch, dass je nachdem, wie die Vorbereitung ist, also auch so, ich sage jetzt mal, diese Setbacks, die man erlebt auf der Strecke, das kann man natürlich auch trainieren. Es gibt auch Strategien, wo man sagt, okay, ich mache einfach eine Zwischenzielsetzung. Ne? Ich sage einfach, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt diesen Abschnitt ein bisschen langsamer laufe, ich werde mich erholen. Ich versuche jetzt bis zu der und der Verpflegungsstelle noch zu kommen und dann denke ich erstmal nur bis dahin. Also Zwischenziele setzen. Es gibt sicherlich Strategien, die man im Training auch hat. Man hat natürlich auch dann die Erfahrung aus dem Training. Ich kann darauf zurückgreifen, dass ich diesen Lauf in der Geschwindigkeit schon im Training mehrfach absolviert habe oder diese Strecken mit der Geschwindigkeit. Jetzt schaffe ich sozusagen auch diesen letzten Rest noch. Das ist ja auch, sag ich mal, ein wichtiger Aspekt beim Training, eine Sicherheit zu bekommen, aber auch mit diesen Rückschlägen sozusagen über diese Dauer auch in so einem Training mit umzugehen und zu merken, ich schaffe es irgendwie trotzdem, es kann einem Sicherheit geben im Rennen. Aber es gibt natürlich auch Aspekte, die man vielleicht nicht immer so gut beeinflussen kann, die, wenn die kognitive Ermüdung in der Woche davor eben sehr hoch war durch bestimmte Belastungen auf Arbeit, in der Familie oder so weiter, dann sind das natürlich keine guten Voraussetzungen, wenn Schlafmangel kumuliert in der Woche davor, dann sind das natürlich keine guten Voraussetzungen in mentaler oder kognitiver Hinsicht, die einen Finishen befördern, sondern man weiß, dass eben eigentlich diese Selbstregulationsfähigkeiten, Selbstkontrollfähigkeiten, Ressourcen sind, die nicht nur durch körperliche Belastung angezapft werden, sondern dass natürlich auch mentale, kognitive Belastungen diese Selbstregulations- und Selbstkontrollfähigkeiten anzapfen und das eben auch schon vor einem Rennen machen können. Muss ich einfach vorstellen, Zielerreichung setzt immer Selbstkontrolle, gerade im Marathon auch voraus. Ich muss mich abschirmen gegen bestimmte Tendenzen oder Impulse, aufzuhören, ne, ein hohes Anstrengungserleben, Schmerz empfinden. Das sind ja alles Dinge, die dazu führen, dass der Impuls erstmal besteht, aufzuhören, abzubrechen. Und die Selbstkontrollefähigkeiten, die wir haben, die verhindern eben diesen Abbruch. Aber wenn die vorher schon durch andere Sachen angezapft werden, ne, wenn die Probleme, die auftreten, immer mehr werden, dann ist diese Ressource irgendwann erschöpft und dann ist es eben sehr, sehr schwer. Und diese Abwägungsprozesse finden dann natürlich auch vermehrt statt. Man löst sich ab von dem, wie komme ich ans Ziel, das wäre etwas so Zwischenzielsetzen und Coping-Strategien, die ich auch entwickelt habe. Man löst sich davon ab und dann wird tendenziell dahingehend zu überlegen, macht das überhaupt irgendwie noch Sinn? Das ist doch alles so anstrengend, warum tue ich mir das an?
Ja, man sagt halt nicht umsonst, dass der Marathon auch im Kopf ausgefochten wird. Es ist schon spannend, wie sehr da die Zielsetzung und alles dann unterbewusst im Hintergrund abläuft und wie viel man dann auch in der Vorbereitung da eigentlich schon so die Grundsteine legen kann, damit man die mentalen Ressourcen auch dann hat während des Laufs. Trotzdem würde ich gerne auch nochmal auf die körperlichen Sachen ein bisschen eingehen. Die hast du ja schon ziemlich gut erklärt. Und trotzdem nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, denke ich, wäre nicht schlecht, damit die Leute auch wissen, okay, ist das jetzt ein Grund überhaupt für ein DNF? Wo kann man da einhaken rechtzeitig, wenn so ein Phänomen auftritt? Wenn wir jetzt mal zum Beispiel beim Energiemangel bleiben, hast du ja eigentlich gerade gesagt, es zwingt ein, also so ein Energiemangel oder der Mann mit dem Hammer zwingt einen eigentlich jetzt nicht zum Aufhören. Theoretisch hat man die Energiereserven, um einen Marathon trotzdem zu finishen. Trotzdem ist der Mann mit dem Hammer, je nachdem wie stark diese Mauer dann kommt, also die fühlt sich ja schon sehr krass an. Und ich hätte jetzt gar nicht mal gedacht, dass das so ungefährlich in Anführungszeichen ist. Also dass man da auf jeden Fall durchlaufen kann. Und manchmal weiß man ja auch, es können Phänomene wie Schwindel und sowas auftreten. Sind das dann wirklich körperliche Symptome oder ist das dann auch eher vielleicht sogar vom Central Governor, also vom Nervensystem so Zeichen, dass man aufhören soll? Also so versucht der Körper einen zum Aufhören zu zwingen, weil er so wenig Energie hat? Oder sind das nun wirklich Symptome, die man ja in dem Falle dann so ernst nehmen sollte, dass man aufhört, habe ich mich gerade gefragt.
Ja, das hängt wirklich, glaube ich, sehr stark vom Symptom ab. Der Energiemangel per se ist, also es gibt ja auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen Begrenzungen, die dazu führen, dass wir eben die Leistung runterregulieren. Und natürlich gibt es unterschiedliche Modelle, die das eben vielleicht versuchen zu erklären. Das hatten wir am Anfang schon mal so ein bisschen besprochen. Der Central Governor, wenn wir jetzt vielleicht bei dem Modell bleiben, der erfasst natürlich auch so ein bisschen diesen Energiestatus. Und der wäre sozusagen dann diese unbewusste Steuergröße, die uns schützt, die also sagt, es tritt ein Energiemangel auf, regulier mal sozusagen die muskuläre Aktivität so weit runter, dass wir wieder in einen Bereich kommen, wo die Belastungsintensität ohne große Probleme abgesichert werden kann, beispielsweise über den Fettstoffwechsel. Der Mann mit dem Hammer, das ist natürlich etwas, was wir wahrnehmen, weil wir natürlich auch genau solche Phänomene über afferente Rückmeldungen an das Gehirn bekommen. Energiemangel, metabolische Veränderungen, aber auch natürlich Schmerzempfindungen, die auftreten können. Das sind ja alles Dinge, die wir wahrnehmen und die integriert werden und die eben dazu führen können, dass man diese Belastungsregulation anpasst oder die Beanspruchung reguliert. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Der Ausgangspunkt war, ob sozusagen dieser Energiemangel wirklich begrenzend ist. Er ist dahingehend begrenzend, als dass wir natürlich ohne ausreichend Glykogen, also den glykolytischen Stoffwechsel, nur begrenzte Intensitäten realisieren können, weil einfach der Durchsatz, die Resynthese von ATP, das ist so diese harte Währung der Muskulatur, die für alle Stoffwechselprozesse, aber eben auch für Kontraktionen natürlich notwendig ist, weil die Resynthese des ATPs über den Fettstoffwechsel limitiert ist. Also pro Zeiteinheit steht uns eben nur eine bestimmte Menge ATP zur Verfügung, wenn wir sozusagen mit Glykogen arbeiten, das aerob verstoffwechseln, aber auch anaerob, haben wir deutlich mehr ATP zur Verfügung pro Zeiteinheit. Und mehr ATP pro Zeiteinheit heißt auch einfach höhere Laufgeschwindigkeiten, die realisiert werden können. Aber grundsätzlich heißt das ja nicht automatisch, wenn wir langsamer laufen, dass wir ein DNF haben. Das ist das, was ich vorhin meinte, also die Energiebereitstellungsprozesse oder Umwandlungsprozesse sind jetzt nicht primär das Begrenzende, zum Beispiel beim Marathon, was dazu führt, dass wir nicht finishen, sondern es sind dann eher sekundäre, nachgelagerte Veränderungen, die zum Beispiel zu Muskelkrämpfen führen, die dann dazu führen, dass wir oder eben zu einer schlechten Lauftechnik, ne? Also man muss sich einmal vorstellen, die Kontraktionskraft sinkt und dadurch auch eben die Fähigkeit, eine bestimmte angemessene, gute, optimierte Lauftechnik zu realisieren, sinkt. Es sind vielleicht dann eher passive Strukturen des Bewegungsapparats, die belastet sind, die dazu führen, dass Sehnen irgendwie mehr Belastung erfahren, dass Knochen vielleicht mehr Belastung erfahren, weil das muskulär nicht mehr so abgesichert werden kann. Und das eben auch dann Probleme machen kann, orthopädischer Natur, Schmerzen. Ja, also diese beiden Dinge können sozusagen nachgelagert sein und natürlich primär verantwortlich kann dann so ein Energiemangel schon sein, weil er die Kraftproduktion in der Muskulatur einschränkt und dann sekundär diese Sachen auftreten und die dann sekundär dazu führen, dass ich dann auch abbreche. Aber der Energiemangel, also ist nicht dazu, also wir haben, der Tank ist nicht leer und wir können nicht weiterlaufen. So ist es nicht. Wir haben einfach genug Fettreserven beispielsweise, die dann ja auch, wo der Fettstoffwechsel weiterläuft, dass wir mehrere Marathonläufe absolvieren könnten, ohne dass wir jetzt was zufüllen. Es geht primär dann um die Intensität. Also der Tank ist nicht so leer, als dass wir nicht mehr weiterlaufen können. Es sei denn, es sind jetzt sozusagen sekundäre Phänomene, die eine Rolle spielen. Energie spielt natürlich auch eine Rolle, um bei im Elektrolythaushalt der Zelle, bei Konzentrationsgefällen, die wichtig sind für elektromechanische Kopplung, also Kraftgenerierung und so weiter. Also da brauchen wir auch natürlich für diese physiologischen Prozesse an der Muskelzelle selbst, brauchen wir Energie. Das kann ein bisschen eingeschränkt sein, natürlich durch ATP-Mangel und dann eben auch eben zu diesen Krämpfen führen, aber sekundär das Problem, ne? nicht primär das Problem. Also okay. was diesen Glykogenmangel dann anzeigt. Und die Ursache liegt natürlich in einem schlechten Pacing. Ich bin einfach zu schnell losgelaufen. Das ist das Problem, wenn ich mich ein bisschen konservativer, ein bisschen moderater in diesen Lauf begebe, dann ist das kein Problem. Also dann ist das sozusagen nicht das große Problem. Ich habe das letztes Jahr in Hamburg selbst erlebt. Also ich habe da meinen Hamburg-Marathon, den ich laufen wollte, den habe ich nach einem halben abgebrochen.
Ach ja.
Da hatte ich auch mal ein DNF.
Okay.
Eins der wenigen DNFs, die ich hatte. Aber da war genau das. Ich bin einfach viel zu schnell losgelaufen. Ich hatte einen super Tempomacher, der hat das klasse gemacht, aber eben immer so 3 bis 5 Sekunden im Schnitt zu schnell. Mhm. Und das war sowieso sozusagen auf Messers Schneide. Das war der Tanz auf der Rasierklinge. Und wenn man den dann im Marathon einfach erreichen, dann eben ein paar Sekunden pro Kilometer. Und dann funktioniert das nicht. Und dann kommen eben die Probleme. Ne? Also muskuläre Natur, dann merkt man einfach, metabolisch ist das so grenzwertig. Und dann sieht man plötzlich von Kilometer 17 zu 18, 19, die Zwischenzeiten gehen runter und dann hat man aber primär das Ziel, ich möchte eine Zeit schaffen, ich möchte es nicht noch finishen. Und dann sagt man, also auch die körperliche Belastung ist jetzt so hoch. Ich versuche es vielleicht dann einfach nochmal 4 Wochen später und gehe jetzt raus, um mir das nicht kaputt zu machen. Also viele Gründe, die dann bei diesem Abwägungsprozess berücksichtigt werden und die dazu führen, dass man abbricht, aber es ist dann nicht primär Energiemangel. Ich hätte weiterlaufen können, aber ich hätte mein Ziel weit verfehlt. Die waren an der Stelle auch nicht mehr bereit, sozusagen diese physiologischen Kosten einfach in Kauf zu nehmen.
Ja.
Nur um das Ding zu finishen.
Richtig. Und das ist ja auch an der Stelle, kann man ja auch mal sagen, es ist absolut, also es muss nicht schambehaftet sein, Wettkämpfe abzubrechen. Für all diejenigen, denen das vielleicht schon mal passiert ist, die darüber sich sehr schlecht gefühlt haben oder die Angst, so große Angst davor haben, dass es passieren könnte. Das ist was irgendwie auch dazu gehört, wenn man schon viele Wettkämpfe gelaufen ist. Es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es mal doch irgendwie, dass ne, die Sterne so schlecht stehen, dass es mal passiert, ist jetzt an der Stelle wirklich ja nichts Schlimmes, sondern ja, einfach etwas, was passieren kann. Deswegen reden wir heute auch darüber, um die Faktoren zu verstehen, die dahinter stecken dann hinter so einem DNF und das dann im Idealfall beim nächsten Mal zu verhindern. Da aber noch eine Frage wegen dem Energiemangel. Es wäre dann auch, wenn es schon passiert ist, also der Mann mit dem Hammer schon aufgetreten ist, es wäre dann wahrscheinlich auch schon zu spät, um nochmal Energie Reserven zuzuführen. Oder? Also wenn ich da jetzt einen Glukosemangel habe, dann kann ich nicht mehr mit einem Gel mich rechtzeitig retten, nenne ich es jetzt mal, dass ich da wieder aufholen könnte. Also jetzt zum Beispiel bei einem Marathon, wenn es jetzt bei Kilometer 30 passiert, so vom Klassiker her.
Doch, grundsätzlich schon. Es gibt ja auch viele Experimente, die zeigen, dass zum Beispiel einfach dieses Mouth-Rinsing, also Spülen mit einer kohlenhydratreichen Flüssigkeit, auch Koffein, tatsächlich dazu führt, dass man schneller oder länger laufen kann. Also sind quasi zum einen Placebo-Effekte, zum einen aber auch tatsächlich offensichtlich Rezeptoren, die erkennen, da ist wieder was sozusagen im Anmarsch und die dann wieder jetzt mal Kräfte freisetzen. Und dann hängt es natürlich auch ganz klar, ganz stark davon ab, wie lange brauche ich denn tatsächlich für die letzten 12 Kilometer, wenn das bei Kilometer 30 passiert. Und natürlich haben wir eine begrenzte Magenentleerungsrate und damit auch eine begrenzte Fähigkeit, sozusagen Glucose oder Fructose dann im besten Fall in der Kombination aufzunehmen im Darm. Aber man sagt, hat früher immer gesagt, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Mittlerweile ist man deutlich drüber, wenn man das übt im Training. Also geht das teilweise bis zu 120 Gramm, die dann aufgenommen und verstoffwechselt werden und reingehen. Also das sind so die groben Mengen, die man sozusagen pro Stunde irgendwie aufnehmen kann. Und wenn ich halt für die letzten 12 Kilometer manche sind da ja dann 1,5 Stunden unterwegs. Also da macht es schon Sinn, dann auch nachzuführen, auf jeden Fall. Das kann einmal sozusagen dieser Placebo-Effekt sein. Und zum anderen ist es aber auch ein tatsächlicher energetischer Effekt, weil wir natürlich auch eine Zeit unterwegs sind. Und wenn jetzt sozusagen der Magen-Darm-Trakt noch aufnahmefähig ist, also nicht andere Aspekte eine Rolle spielen, wenn dann schon sagen Übelkeit irgendwie ins Spiel kommt, erbrechen aufgrund dieser Veränderung auch im Magen-Darm-Trakt durch hohe Belastung und vielleicht Hitze, dann ist das durchaus sinnvoll, auch was zu sich zu nehmen. Ne? Placebo, aber auch echter Energie, die dann wieder zugeführt wird. Natürlich wäre es besser, man macht es eben rechtzeitig und man wählt die Intensität so aus, dass ich gar nicht sozusagen in diesen Entleerungszustand so stark komme.
Okay, ja. Und du hattest ja gerade in einem Nebensatz auch die Elektrolyte erwähnt. Das ist dann aber schon ein Faktor, wo es auch gefährlich werden kann, oder? Wenn ich zum Beispiel diese klassische Wasservergiftung erleide während eines Marathons zum Beispiel, da weiß man ja, dass Leute auch umkippen jedes Mal bei einer Veranstaltung. Also wenn das Natrium fehlt, dann sind wir nochmal bei einer anderen Geschichte, als wenn nur Glucose fehlt, oder?
Genau, also das sind tatsächlich oder ist tatsächlich eine Kondition, die auftritt, gerade bei längeren Läufen, oft auch bei Unerfahrenen oder bei Läuferinnen und Läufern, die tatsächlich länger unterwegs sind, denen man auch dann gesagt hat, oh, es ist warm, du musst auf jeden Fall viel trinken. Und die fangen dann an, sozusagen jede Verpflegungsstelle mitzunehmen und trinken alles, was sie irgendwie reinkriegen. Und dann haben wir tatsächlich, kann es dazu kommen, dass wir diese Hyponatremie haben. Du hast das beschrieben, genau, es ist also eigentlich ein relativer Natriummangel, der dazu führt, dass wir Ödeme haben in Lungen, aber auch im Gehirn, und dann wird es wirklich fatal. Und das sind natürlich auch medizinische Konditionen, wo dann natürlich auch Koordinationsstörungen auftreten, wo die Leute dann aber auch schnell im besten Falle rausgenommen werden aus dem Rennen.
Ja, ja.
Genau, also das Problem ist dann an der Stelle gar nicht so sehr, nichts zu trinken, also schlecht dehydriert zu sein, sondern eher das Problem, dass ich zu viel trinke. Ja, und das ist dann mitunter mit fatalen Folgen verknüpft. Und das hängt aber eben auch von der Dauer ab. Je länger sowas ist und je unerfahren die Läufer sind und man ihnen sagt, sie müssen trinken, dann kann das eben auftreten.
Ja, ja. Und das gehört dann ja eben zu den medizinischen Notfällen, von denen du vorhin auch gesprochen hast. Das ist dann so ein Case, wo man natürlich nicht weiterlaufen sollte, wenn man da merkt, da kommen ernsthafte also Symptome, die einen vielleicht sogar zum Umkippen bringen. Das wollen wir natürlich nicht auf der Strecke. Ja. Okay, aber diese Krämpfe, von denen du gesprochen hast, die kommen dann häufiger auch durch den Energiemangel. Also das kann dann auch durchaus das der Grund sein, weil so Krämpfe hatten vielleicht schon die ein oder andere bei einem Marathon, so kann vielleicht auch kann vielleicht auch daran liegen, dass der Bewegungsapparat es nicht gewöhnt ist, könnte ich mir vorstellen, dass es die hohe Wettkampfgeschwindigkeit vielleicht auch überfordernd ist dann an der Stelle, aber kann scheinbar auch mit Energiemangel zusammenhängen.
Ja, das ist tatsächlich so, dass die wissenschaftlichen Befunde das nicht nachweisen können, dass so Elektrolytverschiebungen oder unterschiedliche Versorgung sozusagen mit Elektrolyten als Prädiktor gelten für solche belastungsassoziierten Krämpfe. Was man sich natürlich vorstellen kann, gerade beim Marathonlauf, bei Ultramarathonläufen, wir haben eine hohe mechanische Belastung, wir haben diesen Muscle Damage, wir haben natürlich auch immunologische Reaktionen, die dazu führen, dass eben vielleicht auch die Membranintegrität von Muskelzellen sich verändert, aber auch der Energiemangel kann dazu beitragen, dass eben die Integrität der Muskelzellen verändert, herabgesetzt ist. Und dann kommt es natürlich auch, wenn bestimmte Ionenpumpen auch aufgrund von Energiemangel nicht mehr so optimal funktionieren, kommt es natürlich auch zu Verschiebungen der Ionengleichgewichte. Das kann dann eine Ursache sein für diese Krämpfe. Erstaunlicherweise ist es so, dass zum Beispiel Gurkenwasser, wo also Essig mit drin ist, dazu führen kann, dass Krämpfe oder ein akut auftretender Krampf reduziert werden kann. Und man hat dann am Anfang irgendwie gedacht, das hängt also mit den Elektrolyten, mit dem Salz irgendwie zusammen, was da auch in so einem Gurkenwasser drin sein kann. Aber das ist wohl tatsächlich eher dieser Essiggeschmack und die Wahrnehmung auch dieses Essiggeschmacks, was dazu führt, dass offensichtlich die Erregbarkeit motorischer Nerven, auch primärer motorischer Nerven oder Areale im Gehirn auch sich verändert. Und dass dadurch sozusagen das Ganze ein bisschen krampflösend wirkt. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist immer so ein Elektrolytmangel, der an der Zelle sozusagen dazu führt, dass wir dort eine Verschiebung von Ionen haben, was dann letztendlich durch eine Dauererregung irgendwie gekennzeichnet ist. Und das ist eher dann schon vielleicht ein Phänomen, was deutlich auf der hierarchischen Stufe des neuromuskulären Systems deutlich höher angesiedelt ist.
Okay, das ist ja super faszinierend. Dann also wenn ich mir jetzt versuche, einen Tipp dann herzuleiten, wenn jemand Krämpfe hat auf der Strecke und einen DNF verhindern möchte, dann kann es helfen, also wenn man jetzt kein Gurkenwasser dabei hat, dann kann es schon helfen, irgendwie einen Stimulus wieder durch sowas wie Carb-Rinsing oder auch irgendwie ein süßes Getränk, eine Cola oder so zu sich zu nehmen, weil das womöglich auch gegen Krämpfe hilft. Also nicht nur das so klassische Ausschütteln oder was man dann versucht auch so zu machen, wenn man jetzt einen Krampf in der Wade hat. Oder gibt es da irgendwelche Strategien sonst?
Na, akut hilft tatsächlich auch dieses Dehnen, ne, okay, was man so kennt, was man ja dann auf dem Fußballplatz auch oft sieht, wenn die so in den letzten Minuten, das ist definitiv eine akute Hilfe gegen Krämpfe. Wie gesagt, das Gurkenwasser ist vielleicht nicht so wirklich verfügbar. Ich habe jetzt keine Studie, die sagt, also eine Glykogensubstitution oder Glykogenaufnahme reduziert jetzt akut den Krampf. Wie gesagt, das ist für diesen Essiggeschmack ist es irgendwie scheinbar nachgewiesen. Bei Glykogen weiß ich es nicht. Also eher so akut krampflösend, diese Dehntechnik. Okay. Und ja, am Ende wird man ja dazu gezwungen, irgendwie so die Belastung zumindest kurzzeitig zu unterbrechen.
Ja.
Genau. Also das ist natürlich wirklich dann tatsächlich auch ein Abbruchgrund, ne? Diese Krämpfe, das kennt jeder so.
Ja.
Es ist dann schwer weiterzulaufen. Man kann vielleicht noch gehen.
Ja.
So, ja, eine gute Strategie dagegen, dauerhaft in der Situation. Ja, vielleicht muss man dann einfach so ein bisschen Gurkenwasser irgendwie mit sich
tragen. Das war eine Idee, oder?
Mit Geschmack in so einem Gel oder so, vielleicht.
Genau.
Das ist eine Variante.
Ja.
Das ist ein neues Produkt vielleicht.
Ja. Habe ich noch nicht gesehen auf dem Markt, aber ja, vielleicht haben wir da eine Marktlücke, okay, entdeckt. Finde ich interessant mit, genau, dem Essiggeschmack. Ja, also es scheint dann ja irgendwie so ein starkes irgendwie Gefühls- oder so Geschmack zu sein, dass es irgendwie abgelenkt hat dann auch. Ja, faszinierend. Bin gespannt, ob da in der Forschung auch noch mehr rauskommen wird an der Stelle, weil so ein Geheimmittel gegen Krämpfe, also das würde, glaube ich, viele Leute interessieren. Klar, den kann man kann eine kurze Gehpause machen, aber wenn es da was gäbe, was man sich einfach nur einwerfen muss, das, glaube ich, hätte viele Abnehmer.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie gab es auch schon so mal eine kommerzielle Idee zu.
Ach.
Genau. Hat
sich nicht durchgesetzt.
Also es wär kein Problem, das auch in so ein Gel zu integrieren.
Stimmt. Es schmeckt halt
gibt das schon
nicht gut. Ne? Ja, wer weiß. Ja.
Aber ich glaube, okay, das ist dann die Kosten, die man gerne in Kauf nimmt, wenn man Krämpfe hat. Dann,
ja,
weiß man im wahrsten Sinne des Wortes auch immer in das saure Gel.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, im Idealfall hat man sie natürlich nicht, aber kann nur mal auftreten, genauso wie auch die, ne, Magen-Darm-Krämpfe oder Übelkeit und, ne, das ganze Thema, das ist, ja, hört man ja eigentlich, wenn man es selber noch nicht hatte, auf jeden Fall in der Laufbubble viel, dass das einfach was ist, was die Leute auch sehr stark limitiert, besonders wenn sich dann so ein Rattenschwanz dann daraus ergibt, hast du ja schon gut erklärt, dann kann man vielleicht auch keine Energie mehr zu sich nehmen und dann geht's eigentlich nur noch bergab, wenn man dann ja schon die Übelkeit oder sonst andere Beschwerden hat. Da gibt's ja auch eine Skala von Unangenehmheit, also das kann ja alles Mögliche sein. Ja, du hast auch schon gut erklärt, warum es dazu kommt, also ne, dass das Blut auch aus diesen Bereichen rausgezogen wird, um für andere Stellen, ne, verfügbar zu sein. Gibt es dann aber was man auch akut dann da in der Situation dagegen machen kann, wenn es doch dazu gekommen ist, dass man diese gastrointestinalen Probleme hat? Oder ist der Schlüssel da eigentlich wirklich alles nur in der Vorbereitung, dass man es schafft, sich genügend in der Vorbereitung an solche Langläufe zu gewöhnen, den Magen, den Darmtrakt darauf vorzubereiten, indem man auch die Geleinnahme übt und so? Oder gibt es noch irgendwelche Tricks oder Tipps, die man anwenden kann dann währenddessen?
Ja, du hast das schon angesprochen. Das ist ja wirklich dann an dem Punkt wie so ein Teufelskreis, ne? Also man muss sich einfach vorstellen, dass das Problem dadurch entsteht, dass wir eine schlechte Durchblutung der Eingeweide haben, insbesondere des Magen-Darm-Trakts. Das kann dadurch kommen, dass natürlich viel bei hohen Belastungsintensitäten viel Blut in die Arbeitsmuskulatur transferiert wird oder verteilt wird. Dass gerade bei hohen Außentemperaturen auch sehr viel Blut an die Hautgefäße zur Kühlung verteilt wird. Und das verschärft sozusagen dieses Problem nochmal. Also wir haben halt einen relativen und dann am Ende durch durch Schwitzen auch einen absoluten Volumenmangel, der dieses Problem der Eingeweide-Ischämie nochmal verstärkt. Wenn wir dann sozusagen nicht in der Lage sind, aufgrund dieser Problematiken überhaupt auch Flüssigkeit aufzunehmen, ist das ja wie so ein Teufelskreis. Ne? Also der Darm ist nicht mehr fähig, ist nicht mehr bereit, Magen-Darm-Trakt ist nicht mehr bereit, Wasser aufzunehmen aufgrund dieser Minderdurchblutung oder Blutmangelsituation, dann haben wir halt ein Problem. So, und was man dann akut machen kann, wäre natürlich oder ist dann natürlich auch, wenn ich starke Übelkeit oder auch den Erbrechen habe, dass ich dann aufhöre zu laufen. Und dann sollte ich einfach versuchen, natürlich auch entsprechend wieder zu trinken. Das ist dann wichtig. Und man kann dann natürlich versuchen, weiter zu laufen. Aber wie gesagt, das wäre vielleicht so eine Kondition, die sich natürlich auch über andere Symptome ankündigt, wenn ich sage, so in den Bereich Hitzeerschöpfung gehe, durch eine Benommenheit, durch Koordinationsschwächen, durch eine sehr heiße, gerötete Haut, vielleicht auch manchmal den Fakt, dass ich gar nicht mehr schwitze, dass ich, obwohl es sehr heiß ist, obwohl das mir kalt wird, ne, also so eine Gänsehaut, also das sind ja schon dann extreme Symptome, die darauf hinweisen, wir kommen jetzt in diesen Bereich Hitzeerschöpfung. Und da, wenn man diese Symptome hat, dann sollte man also tun, nichts vermeiden, jetzt irgendwie noch weiterzulaufen, sondern wirklich gucken, dass man in die Kühlung kommt, dass man sozusagen dann auch dadurch bewirkt, dass ja dann auch wieder mehr, eine bessere Durchblutung der Eingeweide stattfindet, in Kombination mit einer Hydration, ausreichenden Hydration, um im Prinzip diese nachgelagerten Problemlagen wie dieses Leaky Gut-Syndrom, was ich dann habe, also die erhöhte Durchlässigkeit des Darms für eben Endotoxine und Darmbakterien, um das gar nicht erst in diesem großen Ausmaß stattfinden zu lassen. Weil wenn das nachher passiert, dann wird es wirklich fatal.
Okay, ja. Also, und das dann auch oft in Kombination mit Hitze, ne? Dass man diese, also man kennt das ja auch, dass gerade bei den Sommer- oder bei sehr warmen Wettkämpfen auch der Magen und Darm so, ne, noch empfindlicher ist, leider. Das kann man ja dann auch nicht immer trainieren, weil manchmal ist es dann am Wettkampftag überraschend heiß. Dann hat man da irgendwie auch halt leider dann eine Niete gezogen. Aber das sind dann ja schon die Symptome, die du ja gerade besprochen hast, schon ganz klare so Red Flags, bei denen man dann einlenken muss. Ne?
Genau, also diese Magenschmerzen, Magen-Darm-Problematik, Krämpfe, das ist ja schon dann in der Regel wirklich ein sehr gutes Zeichen dafür, dass da irgendwas im Argen ist.
Ja.
So, und meist ist das dann ja auch so stark, dass man einfach auch nicht mehr laufen kann, dass man tatsächlich dann aus physiologischen Gründen dann die Belastung abbricht. Mhm. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, die das dann auch ignorieren, weil es natürlich der Anreiz, sozusagen ins Ziel zu kommen. Ne? Also es gibt ja auch Bilder, die möchte man wirklich dann nicht sehen, wo das dann durchläuft, so, wo man sagt, bitte, jetzt wird das Dixie am Rand genommen.
Ja.
Die möchte man nicht sehen, aber da ist natürlich, dem liegt ja, liegen ja auch manchmal eine ganz, ganz hohe Motivation zugrunde. Ich liege in der Zeit, muss jetzt noch 3 Kilometer, ist mir egal, ich schaffe jetzt die Norm oder was auch immer, oder ich schaffe den Titel oder gut, aber normalerweise sind das ja so Dinge, wo jeder normale Mensch sagt, such mir jetzt erstmal irgendwas und hör auf. Ne? Und dann ist man im besten Falle dann auch sozusagen noch auf der Stufe, in der Phase, wo das reversibel ist. Also das ist ja dann nachher dieser extreme Fall, wenn wir dieses Multi-Organversagen dann haben über diese Kaskade davor geschaltet. Das ist ja ein absoluter extremer Fall. In der Regel haben wir eben Magen-Darm, wir haben, wenn Kopfschmerz auftritt, wenn also diese Symptome, die ich vorhin genannt hatte, auftreten bei Hitze, Erschöpfung, sind das ja Dinge, die eigentlich eben normalen Menschen sagen, ich lasse das mal lieber. Ne? Und wenn das andere von außen sehen, die einem dann auch im besten Fall aus dem Rennen nehmen.
Mhm. Genau. Und du hast ja gerade davon gesprochen, dass man dann am besten Fall was trinkt, auf jeden Fall. Warum ist das eigentlich eine Maßnahme, die sich denn positiv auswirkt auf das ganze System eigentlich? Ich nehme an, man sollte sich wahrscheinlich auch in Schatten stellen am besten, einfach irgendwie an den Rand, dann zu einer Verpflegungsstelle. Aber warum eigentlich das Trinken? Blöd gefragt.
Ja, ich hatte das beschrieben über diesen relativen und absoluten Volumenmangel im System. Ne? Also es bezogen jetzt auch aufs Blut, auf Blutplasma. Wir haben eine Umverteilung und dadurch fehlt ja eigentlich irgendwo Volumen. Wir haben Schweißverluste, dadurch fehlt Volumen. Und deswegen wäre das eben eine Maßnahme, um wieder so ein bisschen Volumen reinzukriegen.
Okay.
Und dadurch auch natürlich dem System die Chance zu geben, auch zum Beispiel den Magen-Darm-Trakt wieder zu besser zu durchbluten, was ja sozusagen dann die Ursache ist. Ne? Wir haben, wenn wir uns dann in die Kühlung begeben, wenn wir kühlen, haben wir natürlich nicht mehr so die große Notwendigkeit, dass die Haut durchblutet werden muss. Das heißt, auch wir haben wir wieder sozusagen eher eine Zentralisierung des Kreislaufs. Das heißt auch die Möglichkeit, dass eben die Eingeweide auch entsprechend adäquat versorgt werden.
Okay.
Und wir haben natürlich eine Reduktion der Belastung auch. Das heißt, die Arbeitsmuskulatur muss nicht mehr versorgt, die Maße versorgt werden. Wir haben also eine relative Verschiebung auch wieder hin zu den Eingeweiden. Und also all diese Kombination macht im Prinzip, dass wir dort wieder einen besseren Status erreichen für unseren Magen-Darm-Trakt.
Okay. Genau. Und das ist wahrscheinlich pauschal schwer zu sagen, aber wie lange sollte so eine Pause denn dann mindestens sein, jetzt auf der Strecke irgendwo am Rand? Weil ich stelle mir die Entscheidung ein bisschen schwierig vor, wann bricht man den Lauf dann ab in so einem Fall, wo man schon merkt, es geht einem nicht gut, aber man ist jetzt auch nicht bewusstlos oder so. Aber man merkt so, man hat vielleicht Krämpfe, man hat auch Magen-Darm-Probleme, ne? Also es geht bergab, man möchte einlenken, man macht eine Pause. Wie kann ich wissen, ob ich wieder bereit bin, wann ich wieder bereit bin oder ob ich es lieber ganz lasse und aus dem Rennen aussteige?
Ich glaube, das ist ja dann am Ende so dieser Wahrnehmungs- oder dieser Abwägungsprozess, der natürlich auch all diese Signale irgendwo integriert. Ne? Und dann ist das immer sozusagen dieses, bin ich bereit, die Anstrengung, die Schmerzen, die Krämpfe, die ich habe, in Kauf zu nehmen, um sozusagen dieses Ziel zu erreichen. Also eine motivationale Ausgangslage ist an der Stelle sehr entscheidend. Wenn ich jetzt, ich sage, mich runterfahre, ich habe all diese Probleme nicht mehr. Also mein Magen, Darm, Trakt hat sich beruhigt. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder runtergekühlt. Und dann wird ja die Entscheidung eher fallen, weiterzumachen.
Okay.
Genau, das ist so einfach, glaube ich, der Punkt. Ich habe bei meinem Marathon gemerkt, ich habe mich an den Rand gesetzt und habe gemerkt, es war die richtige Entscheidung. Ich habe mich so erschöpft gefühlt, ich war so ermüdet, dass ich gesagt habe, es war die richtige Entscheidung, aufzuhören.
Ja.
So, ne? Also gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja sowieso meine avisierte Zielzeit nicht erreicht hatte.
Ja.
So, wenn es darum geht, einfach nur durchzukommen und die Symptome reduzieren sich, also noch weit vor dieser Hitzeerschöpfung, ne? Weit vor, dann ist das ja auch legitim und dann sagt einem quasi der Körper schon, ich probiere es einfach nochmal mit reduzierter Intensität, mit ein bisschen Kühlung auch vielleicht Gehpausen zwischendurch, mit ein bisschen Dehnung und dann kann ich so ein Ding vielleicht auch zu Ende bringen, wenn ich das unbedingt möchte, ne?
Ja.
Also wenn die Motivation hoch genug ist.
Okay, also irgendwie auch Menschenverstand dann an der Stelle so nutzen, ne? Nicht zu verbissen rangehen, auf den eigenen Körper hören, gerade das Empfinden,
Belastungsempfinden. Genau. Entschuldige. Wenn so Dinge auftreten wie so eine Dizziness, ne? Also Benommenheit, wenn Kopfschmerz auftritt, dann würde ich das einfach auf jeden Fall als ganz, ganz wichtiges Signal nehmen und zu sagen, ich lasse das heute. Ich probiere es einfach nicht nochmal.
Ja.
Ne? Weil man dann schon wirklich nachher so in diesen Bereich reinläuft. Ne? Und wenn die Krämpfe einfach so stark sind, dass ich merke oder auch der Muscle Damage, ich bin es einfach nicht gewohnt. Ich habe in einem Training noch nie länger als 10 Kilometer gelaufen, laufe jetzt einen Marathon und habe diese repetitive Belastung auf der Straße mit vielleicht noch schlechtem Schuhwerk. Ja, da passiert natürlich auch bei den Muskelzellen etwas, ne? Also was dazu führt, dass da was kaputt geht und auch immunologische Reaktionen, die wieder stattfinden. Dann sollte man das einfach, also wirklich, so wie du sagst, gesunder Menschenverstand. Aber der ist natürlich dann manchmal.
Ja. Das ist immer so, das ist ja nicht pauschal so übertragbar auf alle, ne? Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. wie Leute das auslegen. Aber klar, man möchte auch keine Spätfolgen. Das ist ja ganz wichtig. Du hast jetzt auch angesprochen, einige Sachen können ja auch dann Folgen haben, die vielleicht gar nicht einem im Rennen so bewusst sind, die dann aber danach auftreten. Also wenn man dann irgendwie immunologisch komplett weg ist oder auch sich irgendwelche Verletzungen eingetreten hat, die dann länger zum Auskurieren brauchen oder irgendwie tiefe Muskelrisse, gibt ja alles Mögliche. Oder wie auch durch den Laufstil, wenn der ganz unsauber wird, dass man sich da irgendwas einfängt, das möchte man ja auf gar keinen Fall. Also aus den Gründen dann auch lieber abbrechen, als dass man danach wochenlang erstmal gar nicht laufen kann. Auch, ja, hat man nicht gewonnen.
Genau. Das Leben muss noch weitergehen danach, ne?
Genau, ja.
Das ist nur ein kurzer Ausschnitt.
Ja, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, natürlich. Ne? Das kann sich ja auch wirklich ewig anfühlen, so ein Rennen.
Das stimmt.
Ja, na gut, dann lass uns doch gerne auch noch mal ein bisschen in so Tipps gucken oder Strategien für die Vorbereitung, mit denen man vielleicht auch ein paar von diesen Phänomenen verhindern kann. Wenn du da den Leuten auch noch mal Strategien mitgeben müsstest, ich dich da irgendwie auf ein paar fokussieren würdest, was würdest du sagen? Gibt es bestimmte Schlüsseleinheiten, die man machen sollte, die einen vor vielen von diesen Phänomenen bewahren können? Oder gibt es generell irgendwelche Punkte, die man in der Vorbereitung braucht, um sich ja zu schützen?
Ja, gerade wenn wir vielleicht bei diesem letzten Beispiel bleiben, wir haben diesen Marathon unter Hitzebedingungen. Letztes Jahr haben wir in Berlin ja auch sehr, sehr heiße Bedingungen gehabt. Berlin steht ja auch wieder unmittelbar bevor, ist einer der ersten großen Herbstmarathons. Dann ist natürlich diese Hitzeanpassung im Vorfeld eine ganz wichtige Geschichte. Das kann man in der Regel nur machen, indem ich auch trainiere unter Hitzebedingungen. Das führt aber dann innerhalb von 5 bis 10, 14 Tagen auch dazu, dass wir zum Beispiel schneller schwitzen können, also eine bessere Thermoregulation haben, dass wir auch eine Blutvolumenvergrößerung haben, dass wir also erst später in diese Grenzbereiche kommen, die problematisch sein können. Also Hitzeanpassung vor warmen Läufen, gerade langen Läufen, ist so eine ganz wichtige Strategie, die ich im Training fahren kann und sollte. Für die meisten Menschen eher zu realisieren, indem ich tatsächlich in der Hitze auch trainiere. Also einfach nur sich passiv der Hitze aussetzen, bringt nichts, außer ich kombiniere sozusagen ein normales Training nicht unter Hitze mit anschließenden Saunagängen. Also das wäre auch eine Strategie, wo passive Hitze dann auch erfolgreich ist. Aber für die wenigsten jetzt über einen Zeitraum von 10, 14 Tagen immer so leicht zu realisieren, außer ich habe eine eigene Sauna irgendwie in der Wohnung oder so, dann mag das möglich sein. Genau, aber ansonsten eben Training unter Hitzebedingungen. Mhm. Genau, also eine weitere Strategie jetzt, abgesehen vom Hitzetraining, wäre natürlich nur gesund an den Start zu gehen. Das ist vielleicht etwas gesund, gut trainiert natürlich. Generell ist ja dann vielleicht das wettkampfspezifische Training, also auf den Wettkampf, auf die Wettkampflänge ausgerichtete Training, systematische Training, der beste Schutz vor einem DNF. Ne? Und aber was natürlich oftmals passiert, gerade auch bei Marathonläufen, wo ein großes Investment stattgefunden hat, sowohl auf der Trainingsebene als auch vielleicht auf finanzieller Ebene, was die Reise, was die Startnummer angeht, auftreten kann, dass die Leute eben vielleicht auch nicht hundertprozentig gesund an den Start gehen, sondern mit leichten Infektsymptomen, Halsschmerzen, leichter Schnupfen. Und das wird eben dann auch unterschätzt, gerade bei so einem Marathon beispielsweise, sind eben solche auch leichten Vorerkrankungen mitunter problematisch. Man weiß aus Studien, dass Läuferinnen und Läufer, die mit diesen Symptomen, also die Woche vorher oder 10 Tage vorher mit solchen Symptomen, trotzdem an den Start gehen, zweifach höheres Risiko haben, dann auch nicht zu finishen als Menschen ohne diese Infektsymptome. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall etwas, wo man sagt, dass da steigt das Risiko für ein DNF, wenn ich eben im Vorfeld, wenn auch nur leichte Infekte habe. Ne? Also okay. Das wäre etwas, was man vermeiden sollte. Es wird dann eben diese kardiovaskuläre Belastung, auch die metabolische Belastung wird dann unterschätzt. Das kumuliert dann eben auch. Oft ist es auch so, dass man vielleicht dann auch im Training im Vorfeld schon nicht mehr so das absolvieren kann, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Also man sollte auf jeden Fall nur gesund an den Start gehen. Manchmal ist es so, dass ich im Vorfeld vielleicht einen leichten Infekt habe, aber dann in den Tagen vor dem Wettkampf durchaus gesund bin, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil es sowieso in diese Taper-Phase fällt. Aber wenn ich noch so mit Infektsymptomen an den Start gehe, auch die Tage davor infektbelastet war, dann steigt durchaus das Risiko für ein DNF.
Okay.
Ansonsten, ja, kann man sagen, dieses spezifische Training, was dann eben auch beinhaltet vielleicht Training unter Hitze, aber eben auch lange Ausdauerbelastungen sind sozusagen auf der psychologischen Ebene natürlich wichtig gegen ein DNF. Ja, dass bestimmte Erfahrungen gemacht wird, ich kann das schaffen, also die Selbstwirksamkeit dadurch erhöht wird, dass ich sowas schon mal absolviert habe, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, was sozusagen auftreten kann an Verhandlungen mit mir selbst, ne, auf so einer Dauer bei solchen Belastungen, bei auch den entsprechenden Signalen, die ich wahrnehme, Wahrnehmung. Das sind so Dinge, die natürlich dazu beitragen können, dass das DNF nicht auftritt. Was man auf jeden Fall gerade auch beim Marathon, wenn wir an dieses Hitting the Wall Phänomenon denken, berücksichtigen müssen, ist, dass natürlich ein überzogenes Pacing oder ein schlechtes Pacing an der Stelle natürlich kontraproduktiv sein kann und dazu führt, dass wir abbrechen. Da kann man sich natürlich auch an leistungsdiagnostischen Kenngrößen halten. Wenn ich so an die aerobe-Schwelle denke, das ist ein ganz guter, oder 2-Millimol-Schwelle, 2,5 vielleicht, so als Orientierung, je nachdem auch, was ich für ein Belastungsprotokoll fahre, aber Leistungsdiagnostik unmittelbar vor so einem Marathon kann durchaus helfen. Ich kann natürlich auch aus den Trainingsleistungen durchaus ablesen, was ich in der Lage bin zu leisten. Also wenn ich jetzt im Bereich 4 Millimol mich aufhalte, was die Geschwindigkeit angeht, dann ist das deutlich zu hoch.
Ja.
Mit 4 Millimol wären die meisten erfahrenen Läufer, auch wenn es sicherlich auch individuelle Abweichungen gibt, und mit 4 Millimol werde ich einen Marathon auf jeden Fall nicht absolvieren können mit der Geschwindigkeit.
Ja.
So, und das sind so Dinge, also ein gutes Pacing, eine gute Vorbereitung, gesund an den Start gehen, entsprechend sich auch rechtzeitig zu versorgen. Auf der Strecke und davor ausreichend schlafen, auch mental sozusagen ausgeruht sein. Das sind, glaube ich, so wesentliche Dinge, die dazu führen können, dass das nicht auftritt, das DNF.
Ja. Ja, Schlafmangel, stimmt, hattest du ja auch angesprochen, gerade beim Ultra-Run natürlich dann auch ein Faktor. Ist beim Marathon vielleicht nicht mehr, also noch nicht so relevant. Ne? Kann ja mal vorkommen, dass man die Nacht vorher nicht so gut geschlafen hat. Ich glaube, wenn man sonst während der Tapering-Phase sehr konsistent da unterwegs war und gut regeneriert hat, die ganze Zeit gut sich ernährt hat, dann ist die Gefahr, glaube ich, nicht so hoch, oder? Dass da die eine Nacht zum DNF vielleicht auch führt.
Ja, mein Trainer hat immer gesagt, die letzte Nacht vorm Wettkampf ist egal.
Okay.
Ich glaube, das ist natürlich auch, wenn man, das entlastet ja auch so ein bisschen, ne? Wenn man
ja.
sagt, okay, das ist jetzt nicht so wild. Aber genau beim Marathon selbst, denke ich, kann man das vielleicht auch mit dem entsprechenden Espresso am Morgen gut gegen vorgehen. Beim Ultramarathon über lange Distanzen sind natürlich solche Sachen, spielen natürlich eine Rolle, weil die natürlich dazu führen, dass diese Verhandlung, diese kognitive Evaluation, auch die Ablösung von dem Ziel natürlich wahrscheinlich eher auftritt, wenn
Stimmt.
ich eben diese Stressoren noch habe. Da spielen natürlich auch andere Sachen eine Rolle, die wichtiger werden. Da haben wir natürlich sowas wie Hautprobleme durch Reiben der Kleidung oder auch an den Schuhen, also Blasenbildung, ne, der Klassiker. Das ist ja bei kürzeren Distanzen, erträgt man das eher und weiß, okay, ich bin sowieso in einer halben Stunde im Ziel oder nur noch 3 Kilometer, dann vergisst man das oder es wird nicht so relevant. Wenn ich aber über lange Strecken unterwegs bin, dann wird das durchaus relevant. Ne? Dann bleibt es eben nicht bei der einfachen Blase, sondern dann wird es vielleicht auch zur blutigen und offenen Wunde, die natürlich deutlich mehr Schmerzen verursacht. Und insofern ist das eben bei längeren Belastungen auch wieder eine Geschichte, die relevant wird. Genauso wie auch diese Magen-Darm-Problematiken. Wenn ich dann einfach in den Bereich komme, wo ich nichts mehr aufnehmen kann, wird das natürlich mittel- und langfristig auch zu einem echten Problem.
Ja.
Und ich, da brauche ich dann natürlich auch über die Tage, die ich unterwegs bin, mitunter natürlich auch entsprechende energetische Versorgung.
Ja, absolut. Also je länger die Distanz, desto wichtiger da irgendwie das Feintuning und dass dann wirklich auch alle Aspekte stimmen. Die Puzzleteile werden da immer wichtiger. Hast du ja auch schon am Anfang schön gezeigt in der Statistik zu den Abbrüchen. Die sind ja schon echt hoch dann, je größer die Distanz wird. Also da zum Teil 50% Abbruchrate, bei, ich glaube, 100 Meilen war es. Ne? Das ist natürlich echt viel. Also auch wenn man sich gut vorbereitet hat. Ja. Beim Marathon ist das dann ja sogar noch so die kleine Schwester, die nicht ganz so viel erfordert. Und die erfordert auch schon sehr viel, ne? Muss man ja auch sagen. Von jemanden, der das hobbymäßig macht, Chapeau an alle, die durchkommen durch ihre Marathons. Und wenn es mal nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Es gibt nun mal viele Gründe, die dazu führen können. Ich hoffe, es hat den Leuten geholfen, dass wir nochmal so einen Deep Dive gemacht haben in die einzelnen Aspekte, die da so die größte Rolle spielen. Weil ich glaube, es nimmt ja auch sehr viel Angst, wie du auch schon gesagt hast. Wenn man weiß, okay, das sind jetzt hier die vier Schwerpunkte, die ich im Kopf behalten sollte. Wie schütze ich mich am besten davor? Wie sollte ich mich vorbereiten, damit die mich dann nicht überraschen währenddessen? Und wie reagiere ich vielleicht auch, wenn sie auftreten? So ist dann auch kein Weltuntergang. Ich muss nur wissen, wie ich dann einlenke. Im Worst Case dann halt natürlich auch abbreche, um meine Gesundheit zu schützen. Aber dass wir da nochmal so eine gute Übersicht gegeben haben, nimmt vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die vielleicht auch zum ersten Mal läuft oder unter neuen Bedingungen den Wettkampf absolviert, die Angst im Idealfall und ja, so den Respekt vielleicht vor dem Marathon oder auch dem Halbmarathon, je nachdem.
Genau, so ein bisschen Zielanpassung, ne? Ist ja einmal dann vielleicht ein bisschen einfacher und ermöglicht dann eben unten auch ans Ziel zu kommen. Dann muss es eben nicht die 4-Stunden-Marke sein, sondern dann ist eben das Ziel, einfach anzukommen und trotzdem auch vielleicht das ganze Flair zu genießen. Das hängt, wie gesagt, ja auch mal von den persönlichen Motivationen noch ab, aber das muss dann legitim sein. Am Ende soll es ja irgendwo auch trotz allem ein bisschen Freude machen und es ist ja nichts, was bei den meisten eine existenzielle Geschichte ist. Und so muss man das, glaube ich, dann an der Stelle auch ganz ehrlich bewerten. Ne? Und dann ist es vielleicht auch einfacher, tatsächlich dann das anzupassen oder im Zweifelsfall auch zu sagen, ich mache hier mal Schluss. Und vielleicht ist Marathon auch nichts für mich.
Stimmt, kann auch sein.
Und es ist ja vielleicht auch wirklich die Erkenntnis, dass Marathon nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Das Training sicherlich dahin, wenn man es nach macht, ist sicherlich eine gute Geschichte. Aber der Wettkampf selbst ist ja jetzt nicht etwas, wo man sagt, das steht ganz oben auf den gesundheitsförderlichen Aktivitäten.
Richtig. Wir sollten es dann wirklich aus Freude machen, wenn wir uns das schon antun, in Anführungszeichen, dann lieber auch genießen am besten die Erfahrung. Also ja, da jeder braucht da seine eigene Motivation, ihre eigene Motivation, haben wir auch heute rausgearbeitet. Das ist ganz wichtig, vorab zu wissen, was sind meine Ziele, was bringt mich dann auch mental durch den Wettkampf, auch wenn die anderen körperlichen Aspekte gar nicht irgendwie im Vordergrund stehen. Es ist dann halt eben auch eine Kopfsache, das Ganze. Es ist halt ein Zusammenspiel. Also sehr, sehr spannend, was da doch alles mit reinfließt. Also ich habe heute viel gelernt. Sehr komplexes Thema, lässt sich manchmal auch gar nicht so leicht runterbrechen, ne, in das ist jetzt der Grund für einen DNF, sondern ganz oft ist es so ein Sammelsurium eigentlich an ganz vielen Dingen, die halt im Hintergrund ablaufen. Also ja, Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Expertise. Wie gesagt, ich habe viel gelernt. Ich hoffe natürlich unsere HörerInnen auch. Ja, war schön. Hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Elliot. Ich fand es auch spannend. Ich habe mich ja im Vorfeld auch doch mal an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen intensiver mit den Dingen auseinandergesetzt. Und man stellt halt fest, dass es auch in dem Bereich immer noch so Dinge gibt, die erforschenswert sind. Und auch vor dem Hintergrund war es für mich auch wieder eine tolle Erfahrung und eine tolle Idee, das mit dir zu machen. Ja, also auch cool. An dich vielen Dank.
Danke,
und, ebenso. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer können ein bisschen was mitnehmen.
Ja, doch sehr, sehr wünschenswert. Ich bin mir eigentlich sicher, weil da war doch in unserem Deep Dive ordentlich was dabei. Wenn unsere Hörenden aber noch irgendwie Anlaufstellen suchen, hast du da irgendwas? Kann man nicht auf ResearchGate finden? Was ist vielleicht die Seite deiner Universität? Gib da gerne nochmal durch, dann kann ich das auch verlinken in den Shownotes.
Genau, auf ResearchGate bin ich aktiv. Ich habe auch eine eigene Seite sozusagen auf unserem Institut, wo aktuelle Publikationen und Forschungsfelder auch drauf sind. Und darüber erreicht man mich auch gern per Mail, wenn dort noch Fragen sind. Ich kann auch da natürlich bei Anfragen nochmal entsprechende wissenschaftliche Literatur zur Verfügung stellen. Das mache ich dann sehr gern. Also die beiden Kanäle, bei Insta bin ich auch aktiv. Da habe ich auch die Folge das letzte Mal verlinkt. Ja. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, auch Kontakt aufzunehmen. Und
super.
Ich bin gerne bereit und freue mich dann auch, Rede und Antwort zu stehen über zu Fragen, die vielleicht darüber hinaus noch gehen.
Super. Ja, danke für das Angebot. Ich packe alle Links dann in die Shownotes. Also Leute, schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Abonniert auch gerne unseren Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat. Vielen lieben Dank natürlich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und ja, dann hoffe ich, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Passt auf euch auf und keep on running.